Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und an dieser Stelle schauen wir wie gewohnt auf Themen aus dem Bereich Umwelt und Verbraucher. Meine Kollegin Jule Reimer ist im Nachbarstudio angekommen. Die Coronavirus-Pandemie bringt ja den Zeitplan für den großen Green Deal der Europäischen Union durcheinander, mit dem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die EU im Jahr 2050 eigentlich zur ersten großen CO2-neutralen Wirtschaftszone machen will, Jule.
Genau, und das wurde gestern bekannt. Es soll wohl offenbar Abstriche beim Klima- und Artenvielfaltschutz in der Landwirtschaft geben. Was da machbar und was sinnvoll wäre, das bespreche ich gleich mit Professor Friedhelm Taube von der Uni Kiel. Außerdem stellen wir Ihnen ein Agrarprojekt mit Zukunftspotenzial vor, Europas größte Stadtfarm in Brüssel. Das ist ein Aquaponik-Farmprojekt, wird gleich erklärt. Dann gibt es ein Gerichtsurteil in Sachen Dieselskandal und unzulässiger Abschalteinrichtung, bei dem ein BMW-Dieselfahrzeug zurückgegeben werden konnte. Sollten BMW-Fahrer vielleicht aufhorchen. Und im Verbrauchertipp geht es um Gashybridheizungen. Die sind auch CO2-lastig, aber deutlich emissionsärmer als konventionelle Heizungen. Die Corona-Krise könnte einige wichtige europäische Vorhaben für Umwelt- und Klimaschutz verzögern. Darunter sind die geplanten EU-Strategien für mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft und im Verkehr sowie auch das Recht auf Reparatur von Geräten. Dies wurde gestern bekannt. Blicken wir auf die Landwirtschaft. Eigentlich sollte die europäische Agrarsubventionspolitik in Richtung Klima- und Artenschutz reformiert werden. Die Vorschläge liegen schon auf dem Tisch. Friedhelm Taube, Sie sind Professor an der Agrarwissenschaftlichen Fakultät der Uni Kiel und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Sie beraten also Julia Klöckner. Ist die EU wirklich gut beraten, wenn sie in dem Bereich Landwirtschaft diese ganzen Vorhaben in Richtung Umweltschutz, Klimaschutz auf die längere Bank schiebt?
Ja, guten Morgen. Das ist sie mit Sicherheit nicht. Also einen Punkt muss man vielleicht vorne wegschicken. Solange es sich nur um eine kurzfristige technische Verzögerung handelt, weil einfach viele Mitarbeiter auch der EU-Kommission durch den Shutdown nur begrenzt verfügbar sind, wird man das sicherlich verstehen. Aber man sollte nicht dahin das Ganze weiterentwickeln, dass die gesamten Wege, die eingeschlagen worden sind, zu einer mehr gemeinwohlorientierten Agrarpolitik und mehr Klimaschutz, dass man dies nun wieder in Frage stellt. Das wäre verheerend.
Bisher oder eine wichtige Kritik an der aktuellen Art und Weise, wie die Europäische Union ihre Subventionen auszahlt, sagt ja, das Geld fließt zu sehr in den reinen Landbesitz. Also pro Hektar in Deutschland bekommt jeder Landwirt um die knapp 300 Euro und es gäbe zu wenige Anreize für eine nachhaltige Landwirtschaft. Ist denn das Konzept, was bisher in Brüssel angedacht wurde, was jetzt möglicherweise auf Eis geht, ein guter Ansatz, um da eine andere Richtung einzuschlagen?
Also natürlich hat auch dieses Konzept noch gewisse Schwächen, aber Sie müssen sich einfach den gesamten parlamentarischen Prozess und den Vorlauf vorstellen, bis man so weit kommt, etwas auf diesem Niveau dann diskutieren zu können, auch in Brüssel. Und dieses jetzt in Frage zu stellen, wäre, wie gesagt, nicht sinnvoll, um das nochmal ganz deutlich zu machen. Wir brauchen diese Ansätze und die neuen Vorschläge, die da sind, die erlauben durchaus auch eine wesentlich stärkere Gemeinwohlorientierung. Und das ist ja nicht etwas, was für die Landwirte ungünstig ist, sondern es wird im Wesentlichen darauf hinauslaufen, wie Sie eben schon richtig sagten, dass Gelder stärker an die Landwirte gehen, die ihre Aufgaben besonders gut erfüllen, nämlich die Aufgaben, sowohl Nahrungsmittel und Futtermittel zu produzieren, als auch dabei die Umwelt zu schonen. Und diese gibt es und bisher wird das nicht ausreichend honoriert, weil im Wesentlichen Landbesitz honoriert wird und nicht gutes Wirtschaften.
Ein wichtiger Aspekt ist ja das Thema Düngen. Wir haben die ganze Auseinandersetzung zwischen der Bundesrepublik, der EU-Kommission, auch den deutschen Landwirten in Sachen Düngeverordnung mitbekommen. Da sind ja schon einzelne Auflagen, sagen wir mal, verschoben worden. Das war eine Einigung auf Beginn 2021. Düngen ist ein wichtiger Aspekt auch beim Thema Klimaschutz. War das richtig, da zu verschieben?
Nun, Sie müssen bedenken, dass die Diskussion darüber seit 1996 definitiv laufen. Das heißt, wir waren jetzt unter einem enormen Druck und in den Vorschlägen, die unterbreitet worden sind nach Brüssel, da gab es natürlich tatsächlich einige Punkte, die nicht in sich so ganz schlüssig waren, jedenfalls in der Kurzfristigkeit der Umsetzung. Und von daher war es nachvollziehbar, dass man im Frühjahr 20 nicht sagt, diese Regeln gelten für das Düngejahr 20, sondern erst ab dem Düngejahr 21. Aber insgesamt ist man auch hier mit insgesamt auf einem richtigen Weg und wir müssen einfach dahin kommen, dass die Effizienz der Produktion erhöht wird. Wir müssen nicht die Massen für die Welt produzieren, sondern wir müssen vor allen Dingen dafür Sorge tragen, dass ein geringer ökologischer Fußabdruck bei den Nahrungs- und Futtermitteln, die wir produzieren, gegeben ist.
Auch in Sachen Pestizidpolitik gibt es Druck, zum Beispiel den Ausstieg aus Glyphosat zu verschieben. Bayer möchte das Mittel wieder zulassen, sagt, das geht, wenn man es sachgemäß anwendet. Sollte da die EU vielleicht auch mit Rücksicht auf die aktuelle Situation, Landwirte sind ja jetzt wichtig, langsamer fahren?
Also Landwirte sind immer wichtig. Also wenn die Corona-Krise einmal etwas länger vorbei sein wird, dann müssen wir uns doch wieder auf die ursprünglichen Herausforderungen konzentrieren. Und der Verlust an Biodiversität und der Anstieg der Meeresspiegel geht weiter, wenn wir jetzt nicht entsprechend agieren. Und dazu gehört natürlich auch, dass im Bereich des chemischen Pflanzenschutzeinsatzes eine weitere Reduktion erfolgt. Ob das dann unbedingt mit Glyphosat als Aushängeschild der richtige Ansatz ist, das wage ich zu bezweifeln, weil wir andere Pflanzenschutzmittel haben, gerade im Bereich der Unkrautbekämpfungsmittel, die in Bezug auf die Ökotoxizität problematischer einzuschätzen sind.
Der Agrarwissenschaftler Professor Friedhelm Taube von der Uni Köln zum Green Deal der EU und den notwendigen Handlungsdingen in der Landwirtschaft. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Landwirtschaft gibt es auch in der Großstadt und das trotz Platzmangels. Es gibt Konzepte, die gerade aus dem Platzmangel eine Tugend machen. Lebensmittelproduktion auf mehreren Etagen, Kreislaufwirtschaft inklusive. Aus Abfall und Exkrementen werden Dünger, ein nachhaltiger Kreislauf. So etwas gibt es inzwischen in mehreren Städten, unter anderem in Brüssel. Dort hat sich Josephine Schulz kundig gemacht.
Früher waren am Kanal im Brüsseler Viertel Anderlecht die Schlachter zu Hause. Auch heute werden auf dem Gelände noch Tiere verarbeitet, vor allem aber beherbergen die riesigen Schlachthallen den größten Wochenmarkt in der Stadt. Mit EU-Geldern soll das sozial schwache und stigmatisierte Viertel Anziehungspunkt für innovative Start-ups und Kreative werden.
Examples of that new meaning of new purpose that they want to give to the site, we have us on the roof here. We're bringing a new
Jens gehört zu dem Start-up Big. Die Firma hat auf den Dächern der Schlachthallen Europas größte Stadtfarm aufgebaut. Auf 4000 Quadratmeter werden hier Gemüse angebaut und Fische gezüchtet. Lokal und ökologisch produziertes Essen für die bewussten Stadtkonsumenten. Das ist die Idee. Mit möglichst geringem Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß.
So what we wanna do is use rooftop spaces.
Wir wollen den Platz auf Dächern für Gewächshäuser nutzen, die dann sozusagen mit dem Gebäude kooperieren. Zum Beispiel durch die Nutzung der Abwärme. Die ganzen Marktstände unter uns brauchen natürlich Kühlschränke. Und wir nehmen diese Wärme und beheizen damit unsere Gewächshäuser. Wir fangen das Regenwasser auf und nutzen Solarenergie vom Dach.
Right now there's also solar panels available.
Angebaut werden in einem offenen Dachgarten unter anderem Salate und Himbeeren und in Gewächshäusern Tomaten, Auberginen und Kräuter. Das Gewächshaus ist über einen Kreislauf mit der Fischzucht verbunden. Aquaponik nennt sich dieses System. Die Fische, in diesem Fall Buntbarsche, schwimmen in 10.000 Liter Tanks 7 bis 9 Monate, bis sie ausgewachsen und fertig zum Verkauf sind. Das Wasser mit ihren Ausscheidungen wird regelmäßig gefiltert. Bakterien wandeln Ammoniak in Nitrat, also natürlichen Dünger für die Pflanzen, um. Das Wasser wird dann über Schläuche in die kleinen Säckchen geleitet, in denen die Tomatenpflanzen stecken. Ungefähr 15 Tonnen Tomaten und 35 Tonnen Fisch pro Jahr werden hier auf diese Weise produziert. Durch die Kombination ist viel weniger Wasser erforderlich als bei normaler Aquakultur und bei normalem Gemüseanbau. Auch überschüssiges Nitrat, das durch Überdüngung ins Grundwasser fließen würde, wird vermieden. Zudem gelangen Fäkalien und Futterreste der Fische nicht mehr in Flüsse und Meere. Ebenso wenig werden Antibiotika, chemische Dünger oder Pestizide benutzt. Allerdings ist das System auch ziemlich sensibel.
Especially because you're working with a monoculture.
Vor allem, weil wir hier ja mit den Tomaten eine Monokultur haben. Wenn da eine Krankheit ins Gewächshaus kommt, dann verbreitet die sich sehr schnell. Letztes Jahr zum Beispiel hatten wir Probleme mit der Tomaten-Miniamotte. Aber wir versuchen immer, solche Schädlinge nur mit biologischen Mitteln zu bekämpfen. Zum Beispiel mit natürlichen Feinden, also anderen Insekten, die man kaufen kann.
Die Produkte werden unten auf dem Markt verkauft, aber auch an Restaurants und Catering-Services in der Umgebung. Profitabel ist die Firma bisher nicht. Und das, obwohl ein Großteil der landwirtschaftlichen Arbeit von schlecht oder unbezahlten Praktikanten geleistet wird. Um Gewinn zu machen, meint Jens, müsste die Farm eigentlich wachsen. Aber das sei wiederum ein Problem mit Dächern in der Stadt, da sei der Platz nun mal begrenzt. Und noch ein anderes Problem hat die Farm. Aquaponik-Produkte sind aufgrund von EU-Regeln von der Biozertifizierung ausgeschlossen, weil sie nicht in echtem Boden wachsen. Jens findet das unsinnig.
Natürlich können wir den Menschen immer unsere Geschichte erzählen, dass wir lokal produzieren und so ökologisch und nachhaltig wie möglich. Aber es macht einen riesigen Unterschied, ob die Leute das auch auf der Verpackung sehen können, durch ein Bio-Label.
Aquaponik-Stadtfarmen wie die in Brüssel sind bisher noch eine Nische. In Berlin gibt es ein ähnliches Projekt, in anderen europäischen Metropolen sind welche in Planung. Es gibt allerdings auch Kritik, so von Sarah Wiener, Abgeordnete der Grünen im Europaparlament.
Das Problem der Aquaponics und warum es nicht biozertifiziert ist, ist ganz einfach. Denn Pflanzen gehören in die Erde. Das ist ein Grundprinzip des ökologischen Landbaus. Es hat etwas mit der Kreislaufwirtschaft zu tun, aber auch sozusagen wesensgemäßes Leben auch bei Pflanzen. Das war bei den Verhandlungen ein sehr, sehr langes Streitthema. Aber wenn man das dann konsequent zu Ende denkt, dann kann man dann gleich unter ein Plastikzelt wuchern lassen. Und das ist ja nicht, was die Umwelt, was die Natur und was die Vielfalt befördert.
Josephine Schulz über Europas größte Stadtfarm in Brüssel. Und keine so guten Nachrichten gibt es nach wie vor aus der Ukraine. Der Brand rund um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl wirkt sich auf die Umgebung aus. Der Rauch der Schwelbrände wird bis in die ukrainische Hauptstadt Kiew getrieben. Aber in Kiew gäbe es nur Rauch, keine Radioaktivität, versicherte Bürgermeister Vitali Klitschko heute bei Facebook. Dem Katastrophenschutzdienst zufolge dauerten die Löscharbeiten in der Sperrzone rund um das Atomkraftwerk weiter an. Feuerwehrleute wässern, unterstützt von Hubschraubern, verbliebene Glutnester und Holzreste. Durch die vor knapp 2 Wochen ausgebrochenen Feuer brannten offiziellen Angaben zufolge etwa 11.500 Hektar. Mitarbeiter der Umweltschutzorganisation Greenpeace gehen vom Vierfachen aus. Als Ursache wird teilweise Brandstiftung vermutet. Der Dieselabgasskandal ist noch lange nicht aus der Welt. Bis Montag können die rund 260.000 berechtigten VW-Kunden den Vergleich übernehmen, den die Verbraucherzentrale mit dem Volkswagen-Konzern ausgehandelt hat. Auch andere Automobilhersteller müssen sich immer wieder vor Gericht verantworten. Ein Urteil des Düsseldorfer Landgerichts könnte jetzt BMW-Fahrer aufhorchen lassen. Nach Informationen der Rechercheredaktion unseres Schwestersenders Bayerischer Rundfunk wurde jetzt der BMW-Konzern zur Rücknahme eines Dieselfahrzeugs verurteilt. Begründung: Einsatz einer unzulässigen Abschalteinrichtung. Arne Meyer-Fünffinger und Josef Streule mit Einzelheiten.
BMW-Niederlassung Düsseldorf. Hier entscheidet sich ein Kunde im Mai 2017 für den Kauf eines gebrauchten X1 Diesel, Schadstoffklasse Euro 5. Rund 68.000 Kilometer gelaufen, Kaufpreis fast 21.000 Euro. Er geht zu dem Zeitpunkt davon aus, so steht es später im Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf, dass es sich um ein wertstabiles und technisch einwandfreies Fahrzeug handelt. Später kommt der Mann aber zu der Überzeugung, dass das Fahrzeug nicht sauber unterwegs ist. Im Februar 2019 verlangt der Autobesitzer mit Hilfe eines Anwalts von dem Händler die Rückabwicklung des Kaufs. Thorsten Krause von Kapp-Rechtsanwälte München.
Die Hauptintention unseres Mandanten war hier, sein schmutziges Fahrzeug zurückzugeben, da er sich bei Kauf des Diesels bewusst dafür entschieden hat, eigentlich ein umweltfreundlicheres Auto anzuschaffen. Da wollte er jetzt im Zuge des bekannt gewordenen Abgasskandals vorgehen.
Krause hat den BMW-Besitzer in dem Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf vertreten. Das Gericht hat am 31. März 2020 sein Urteil gesprochen zugunsten des Fahrzeughalters. BMW muss dem Kläger einen großen Teil des Kaufpreises zurückzahlen. Die Begründung der Richter, das Fahrzeug sei mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestattet, einem sogenannten Thermofenster. Dabei ist die Motorsteuerungssoftware so programmiert, dass die Effektivität der Abgasreinigung von der Außentemperatur abhängt. Nur in einem definierten Temperaturbereich funktioniert sie vollständig. Außerhalb dieses Bereiches fährt sie zurück bzw. ist sie sogar deaktiviert. Es ist das erste Mal, dass ein Landgericht in Deutschland in einem Dieselverfahren in dieser Form gegen BMW entschieden hat. Rechtsanwalt Thorsten Krause bezeichnet das Urteil deswegen als Meilenstein in den Verfahren gegen das Unternehmen.
Insbesondere ist es bedeutsam, weil das Gericht hier auf die Temperatursteuerung dieser Abschalteinrichtung eingegangen ist und diese als unzulässig gesehen hat. Das ist natürlich auch eine Signalwirkung für Vorgehen gegen andere Hersteller.
Krauses Kanzlei betreut nach eigenen Angaben momentan rund 200 Verfahren, in denen sie BMW-Kunden vertritt. Der Autobauer hat gegen die aktuelle Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf beim Oberlandesgericht Düsseldorf bereits Berufung eingelegt. Auf Anfrage teilte BMW BR Recherche schriftlich mit, Zitat:
Das von Ihnen genannte Urteil des Landgerichts Düsseldorf ist für uns überraschend und wir halten es für falsch. In 210 Parallelfällen wurden vergleichbare Kundenklagen gegen die BMW Group von verschiedenen Landgerichten in ganz Deutschland abgewiesen.
Besonders kritisch sieht BMW, dass das Gericht zu dem Urteil gekommen ist, ohne zum Beispiel vorher von einem Sachverständigen technische Fragen klären zu lassen. Zudem betont das Unternehmen:
Eine gezielt zur Manipulation von Abgasemissionen und damit unerlaubte Abschalteinrichtung wird bei Fahrzeugen der BMW Group nicht verwendet.
Das Düsseldorfer Landgericht hatte bemängelt, BMW habe in dem Verfahren nicht substanziiert dargelegt, in welchem Temperaturbereich die Abgasrückführung reduziert bzw. deaktiviert wird. Die Ausführungen des Automobilherstellers seien wohl bewusst vage gehalten, so die Richter in ihrem Urteil.
Ein neues Dieselskandalurteil im Fall BMW von Arne Meyer-Fünffinger und Josef Streule. Ölheizungen dürfen vom Jahr 2026 an in der Regel nicht mehr neu verbaut werden. Alternativ bleibt der Umstieg auf CO2-ärmeres Gas oder gleich die komplette Abkehr von fossilen Brennstoffen, beispielsweise durch eine Wärmepumpe oder Holzpelletheizung. Aber auch eine Kombination von Erneuerbaren mit konventionellen Energieträgern ist denkbar. Die Gashybridheizung ist eine solche Möglichkeit, dazu der Verbrauchertipp von Maike Striethold.
Oliver Neuhaus steht im Abstellraum neben der Küche vor seiner Heizung.
Hier haben wir die Gasanlage und das hier vorne, das ist die Pumpe für die Solarthermieanlage oben auf dem Dach. Also es wird Wasser oben reingepumpt und dann halt von der Sonne erwärmt.
Anfang des Jahres wurden die Fördertöpfe für Hybridheizungen deutlich aufgestockt. Jan-Peter Peters, Energieberater bei der Verbraucherzentrale Hamburg, erläutert:
Das wirklich Interessante sind die Förderungen von der BAFA. Für das Verbot Neueinbau von Ölheizung ab 2026 greifen die schon mal vor und sollen uns den Abschied der Ölheizung ein bisschen versüßen.
Und zwar mit 40% Zuschuss, vorerst bis Ende 2021 für eine Hybridheizung mit Gas und Solarthermie. Eine Kombination mit anderen Erneuerbaren ist ebenfalls möglich. Neben dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, fördert auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, den Umstieg. Zudem ist nun auch eine steuerliche Abschreibung der Investitionskosten möglich. Eine Heizung mit rein fossilen Energieträgern darf ab 2026 nur noch in Ausnahmefällen neu verbaut werden, nämlich dann, wenn Wärmeerzeugung mit erneuerbaren Energien im Haus nicht möglich ist. Solarthermie zu installieren sei aber fast immer möglich, sagt Energieberater Peters.
Bei Solarthermie ist es natürlich wichtig, die Ausrichtung der Dächer idealerweise nach Süden, aber selbst eine Ost-West-Ausrichtung kann auch Solarthermie sinnvoll sein. Und es gibt dann sogenannte Röhrenkollektoren und die können nach Süden noch ausgerichtet werden. Also bis auf 100% Nord und 100% verschattet, in Klammern Waldlage, wäre Solarthermie immer möglich.
Und die für die BAFA-Förderung vorgeschriebenen 25% Anteil der Heizleistung würden dann in der Regel ebenfalls problemlos erreicht. Wenn für den Umstieg erst noch eine Gasleitung zum Haus gelegt werden muss, erhöht das die Kosten erheblich. Dann kann Flüssiggas eine Alternative sein. Es ist im laufenden Verbrauch nur wenig teurer als Erdgas. Und der Einbau einer Hybridheizung kostet unter Einbezug des BAFA-Zuschusses auch kaum mehr als eine konventionelle Gasbrennwertheizung. Energieberater Peters rechnet vor.
Zwischen 10 und 14 würde halt eine ganz klassische Anlage kosten, ohne Solar. Mit den Solarmodulen 16.000 bis 20.000 Euro.
Abzüglich 40% Förderung ergibt das einen ähnlichen Preis. Die laufenden Kosten einer Hybridheizung liegen durch den Anteil kostenloser Solarthermie naturgemäß deutlich unter denen einer konventionellen Heizung. Außerdem geht ein Wechsel von Öl auf Gas-Solar mit einer Reduktion der Treibhausemissionen von mindestens 30% einher. Und die Solarmodule selbst seien in der Herstellung auch keine Umweltsünde, sagt Jan-Peter Peters.
Es gibt halt Glas, dann wird da Kupfer verwendet. Kupfer ist ein sehr kostbares Gut. Dann gibt es meistens noch ein bisschen Aluminium, Dämmstoffe. 4, 5 Materialien werden verarbeitet, die relativ schnell zu trennen sind. Und man kann es auch wiederverwerten.
Solarmodule sind mindestens so langlebig wie eine fossile Heizung und zudem recht wartungsarm. Die Umbauarbeiten beim Einbau halten sich meist in Grenzen, so auch bei Oliver Neuhaus.
Im Endeffekt sind die hier nur einmal mit der Rohrleitung rausgegangen. Die geht vorne direkt am Haus hoch aufs Dach. Es ist kein großer Aufwand gewesen.
Wichtig für einen reibungslosen Betrieb ist jedoch die richtige Konzeption und Einstellung des Heizsystems. Energieberater Peters empfiehlt daher, das Angebot des Installateurs vorab noch einmal von einer unabhängigen Energieberatungsstelle gegenchecken zu lassen.
Und diesen Verbrauchertipp von Maike Striethold finden Sie auf unserer Webseite unter deutschlandfunk.de. Und wer sich insgesamt einen Überblick über die Förderprogramme der Bundesregierung machen möchte, es gibt eine sehr schöne Sendung Marktplatz vom 5. März, kann man auch nachhören auf unserer Sendung auf unseren Webseiten unter deutschlandfunk.de.